Wahnsinn des Lebens ist ein Austausch- und Kompositionsprojekt im digitalen und im realen Raum mit freiberuflichen Musikschaffenden aus Köln und Umgebung. Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Erwachsene. Initiiert wurde es von der Kölner Philharmonie, konzipiert und durchgeführt von Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Okay, herzlich willkommen zu diesem Interview.
Hallo.
Ich bin Magdalena Lorenz. Ich habe diese Kick-Off-Veranstaltung mitkonzipiert und studiere Geige an der Hochschule in Köln. Und mit mir in diesem Online-Raum irgendwo im weiten Web sitzt Koray Berazzari, der Meister eines vielleicht eher unbekannteren Instruments ist hier, nämlich der Balama. Das ist eine türkische Laute. Und hat aber auch klassische Gitarre in Köln studiert. Mhm. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Ja. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und auch wieder die Balama auch gerne zu repräsentieren. Und es ist auch immer schön, dann wieder mal, ja, eigentlich bin ich ja ein Ex-Kommilitone, so gesehen.
Ja, genau. Wir sind in die gleichen Gemäuer ein- und ausgegangen. Dein Elternhaus war voller Musik, das habe ich gelesen. Mhm. Was genau war das denn für Musik, mit der du umgeben warst?
Ja, also mein Vater spielt auch selber die Balama und ist auch Balama-Lehrer. Und dadurch hatten wir natürlich einfach ganz, ganz viel Balama-Musik zu Hause. Das bedeutet, wir hatten sehr viele anatolische Klänge, was auch gleichzeitig bedeutet, dass wir nicht nur türkische Musik, sondern auch sehr viel kurdische Musik gehört haben, sehr viel armenische Musik, sehr viel griechische Musik, sodass man direkt durch die Musik eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Höreindrücke bekommen hat von verschiedenen Kulturen.
Wenn du so drei Hauptunterschiede zu der westlichen klassischen Musik finden müsstest, was fällt dir so spontan ein?
Mhm. Es ist eigentlich, also ein bisschen haben wir natürlich diese ganze Mikrotonalität, die im gesamten Orient aufgebrochen wird oder die nicht temperiert ist eigentlich, wie auch früher in Europa. Allerdings dieses ganze Makam-System, also das heißt diese ganzen Skalen, die unterschiedlichen kleinen Mikrointervalle, die es in diesen Skalen gibt. Dann haben wir natürlich nochmal so einen rhythmischen Reichtum, wo wir nicht nur meistens gerade Taktarten haben, sondern auch sehr schnelle und sehr, ja, man kann schon sagen, auch Mikrorhythmen innerhalb der Rhythmen. Also es ist viel Tanzmusik immer noch enthalten. Und ich glaube, der dritte Unterschied würde ich sagen, dass die dass diese ganze Folklore-Musik, wenn wir zum Beispiel nur die Grenzen der Türkei heute betrachten, immer noch sehr, sehr populär ist. Also es ist nicht nur unbedingt eine Musikart, die von einer bestimmten Gesellschaft gehört wird, sondern es ist wirklich sehr populär und das Instrument ist dementsprechend auch sehr populär, die Balama.
Also in der Türkei ist das genau. Auf jeden Fall kein unbekanntes Instrument.
Genau, richtig. In Deutschland auch immer weniger. Also vor allem in NRW haben wir das Glück, dass wir schon seit jetzt, glaube ich, ja, ungefähr 20 Jahren ist an den Musikschulen in NRW die Balama als Unterrichtsfach gibt. Am Anfang natürlich immer weniger, aber seit ungefähr seit 2010 sind wir sehr gut verstreut in NRW von den Balama-Lehrkräften her. Und wir hatten sogar 2016 einen von der Landesmusikakademie ein Seminar oder einen Zertifikatslehrgang für die ganzen Balama-Lehrer. Und da wurde ein Jahr lang über alles Mögliche, was Balama und Balama-Unterricht, Musikpädagogik betrifft, dann gesprochen und ausgetauscht. Und es war sehr, sehr schön. Das war nämlich der allererste Lehrgang, der in dieser Form stattgefunden hat. Und danach haben wir mit der Landesmusikakademie das Ganze ein bisschen ausgeweitet und inzwischen haben wir jetzt den dritten Musikpädagogik-Lehrgang schon gestartet für Musiker aus verschiedensten Kulturen. Also es ist nicht nur die Türkei betroffen davon, sondern da kann jeder Musiker aus aller Welt, der ein Instrument spielt oder einen Stil spielt, den man nicht unbedingt jetzt an den deutschen Hochschulen studieren kann, der kann oder diejenigen können dann an diesem Lehrgang teilnehmen.
Ja, cool, da bewegt sich ja richtig was.
Ja.
Was ist da so deine Rolle? Was machst du damit so? Mhm. Also
ich selber bin da als Dozent tätig, sowohl, also wir bilden diese ganzen Leute ein bisschen in Theorie aus, wenn es nötig ist. Das heißt Musik, westliche Musiktheorie, weil das Ziel ist es, von den Teilnehmern an Musikschulen arbeiten zu können. Und wenn sie jetzt zum Beispiel in einem anderen Land studiert haben, ist es manchmal nicht einfach angerechnet, der Abschluss, oder es reicht manchmal einfach von den deutschen Begriffen her nicht aus. Deswegen haben wir da auf jeden Fall einen kleinen Theorieteil. Und der größte und der Schwerpunkt von dem ganzen Lehrgang ist die Musikpädagogik und auch bezüglich Barlema, Zupfinstrumente. Ich spiele auch Blasinstrumente, einige, und auch Schlaginstrumente, und die Fachdidaktik dazu übernehme ich gerne immer wieder. Und genau, wir machen das in einem super Team. Da ist einmal Rudi Sodemann und Turul Türkin und die Landesmusikakademie an sich sowieso mit Antti Valentin auch mit ganz stark dabei.
Also man kann sagen, dass es dir irgendwie ein Anliegen ist, diese Musik hier irgendwie hinzubringen.
Ja, also es ist, ich bin damit aufgewachsen, aber ich bin auch gleichzeitig mit der ganzen Musik aufgewachsen, die in den 90er Jahren hier in Deutschland im Radio lief, und gleichzeitig auch mit der klassischen Musik aufgewachsen. Also ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Musikeindrücke aus meiner Kindheit, und es ist natürlich so, dass ich dadurch einfach ein offenes Gehör bekommen habe für alles Mögliche, was klingt. Und ich finde, das ist so meine Hauptmessage an Personen weiterzugeben, die sich generell mit Musik beschäftigen, weil wir doch meistens zu sehr in bestimmten, in kleineren, ja fast schon Schubladen eigentlich auch denken, wenn wir musizieren meistens. Wenn wir klassische Musik machen, dann ist es sehr, sehr streng nach bestimmten Regeln. Man hat sein Notenbild, seinen Notentext, muss sich an die Anweisungen halten oder im Orchester oder je nachdem, was für ein Projekt man gerade spielt. Und in anderen Musikstilen ist es sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn man orientalische Musik zum Beispiel nimmt und arabische Musik aus dem Irak spielt zum Beispiel, hat man diese festen Formen. Und durch die Routine, die man ständig hat als Musiker, fällt man in Schubladen, finde ich. Und da hilft es sehr, auch mir selber immer wieder neue Eindrücke von anderen Menschen oder von anderen Musikern, anderen Künstlern einfach sich anzuschauen, anzuhören. Und generell dieses Verständnis zu haben, einfach mal das offene Gehör für alles, was man hören kann, zu entwickeln.
Gibt es da etwas Spezielles, was du suchst, wenn du in alle Richtungen recherchierst? Ich weiß, dass du auch indische Musik machst. Also immer weiter guckst, was es irgendwie noch alles gibt für Saiteninstrumente, wahrscheinlich auch nicht nur das. Was treibt dich da an? Kannst du das irgendwie näher beschreiben?
Ich finde, alles, was mit Klängen zu tun hat, ist irgendwie so begeisternd für mich. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber möglicherweise aus der Kindheit, dadurch, dass es einfach so viel mit Musik in Verbindung war. Aber auch eigentlich, ich glaube, es ist auch ein bisschen so die Verbindung zur Natur. Ich komme aus einem kurdisch-alevitischen Haushalt, das heißt, die alevitische Religion ist zum Beispiel auch sehr, sehr naturverbunden, und von meinen Großeltern habe ich das immer irgendwie mitbekommen, und sie waren immer sehr respektvoll gegenüber der Natur und alles, was es da gab. Und selbst der kleinste Käfer hatte irgendwie seinen Platz, und das öffnet, glaube ich, und hat auch nochmal einfach so ein, das weckt einfach das Interesse generell.
Okay, ja, spannend. Du hast vorhin schon angedeutet, dass in der türkischen oder in der Türkei Volksmusik sehr präsent ist. Mhm. Wenn du das so generell vergleichst, den Stellenwert von Musik in diesem Bereich oder in diesen Gebieten und den Stellenwert zum Beispiel in Deutschland von Musik, fällt dir da was auf? Gibt es da Unterschiede?
Es ist so, also in der Türkei gibt es sehr viele verschiedene Musikstile und auch deren Plattformen, das heißt Bühnen und jegliches. Und die Volksmusik ist daher sehr beliebt, weil der vor 100 Jahren, als der türkische Staat gegründet wurde, hat man angefangen, die ganzen Volkslieder zu sammeln, weil man natürlich ein ideologisches Bild hatte und so ein Nationalbewusstsein entwickeln wollte. Dadurch hat man sehr viele Lieder gesammelt. Was man dabei vergessen hat, ist, oder ja, vergessen haben die es wahrscheinlich nicht, aber sie haben es einfach bewusst nicht beachtet wahrscheinlich. Dadurch, dass andere Sprachen damals verboten waren, außer dem Türkischen, wurden halt alle Stücke auf Türkisch gesammelt oder übersetzt oder halt irgendwie einen neuen Text dazu gedichtet auf Türkisch, sodass man eine türkische Volksmusik entwickeln wollte als Stil. Das hat sich nicht etabliert, zum Glück, und weil man ja natürlich auch viel armenische, viel griechische Musik, viel kurdische Musik innerhalb der Grenzen der Türkei hatte, hat sich das trotzdem bis heute durchgeschlagen, die originalen Stücke, und heute haben wir ganz viele verschiedene Plattformen, wo wir das sehen können. Und in der Türkei hat sich auch vieles getan natürlich. Heute kann man ganz wunderbar kurdische Musik in der Türkei sich anhören. Man kann aber auch zu einem Sinfonieorchesterkonzert gehen. Und es ist total breit gefächert. Und was man natürlich nicht vergessen hat, es gibt auch noch die osmanische Hofmusik, die auch noch praktiziert wird. Das heißt, man hat in der Türkei sowieso ganz viele verschiedene Stile. In Deutschland finde ich, also ist die ganze Musiklandschaft ja so sehr, sehr groß natürlich von der klassischen Musik geprägt. Allerdings haben wir auch durch den Jazz und durch vor allem die Weltmusikszene, die in den letzten Jahren entstanden ist, auch ganz, ganz tolle Bühnen und Plattformen inzwischen, wo wir natürlich immer noch eine relativ überschaubare Publikumszahl haben oder generell ein überschaubares Publikum, aber Tendenz steigend auf jeden Fall. Und immer mehr Leute interessieren sich für verschiedene Musikkulturen, verschiedene Klänge, und es ist sehr interessant, finde ich, weil inzwischen gibt es auch einige, aus Deutschland kommende Deutsche, die auch inzwischen zum Beispiel Barlama oder auch Flamenco-Gitarre oder indische Sitar oder irgendwelche Percussion-Instrumente spielen. Und das zeigt so eigentlich, dass es eigentlich trotzdem global ist, Musik. Und es ist niemals irgendwie, es sind natürlich sind kleine Stile, Regionalstile, oder es sind bestimmte Sachen, wo man Regeln behalten muss, einhalten muss. Aber das Gefühl der Musik, das kann man, glaube ich, als global bezeichnen.
Jetzt hast du ja vor allem die Musiklandschaften beschrieben. Mhm. Fällt dir noch was ein zu der Bedeutung? Also warum hören sich in Musik, also was bedeutet es in Musik, in Deutschland sich Musik anzuhören? Was bedeutet es in der Türkei zum Beispiel Hausmusik zu machen? Welchen gesellschaftlichen, kulturellen Wert hat es dort?
Ja, also Volksmusik und zum Beispiel die osmanische Musik werden natürlich als Kulturerbe gesehen, und die Leute, die das meistens praktizieren, die sind auch wirklich sehr, sehr verwurzelt noch in der Kultur. In der Türkei ist es so, wenn man klassische Musik macht zum Beispiel oder klassische Musik in der klassischen Musik ausgebildet wird, dann ist es meistens so, dass es meistens Menschen sind, die aus eher ein bisschen aus gehobeneren Familien kommen, oder es ist eher so ein Blick nach Europa, den man haben möchte als Lebensstil. Diese ganzen elektrischen Musikstile, die in Europa zum Beispiel sich total entwickelt haben, und diese ganzen Szenen, die sind in der Türkei noch nicht so ausgeprägt. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt auch ganz interessante Kombinationen, zum Beispiel auf Hochzeiten gibt es ja inzwischen überall diese ganzen elektrischen Geräte wie Keyboards oder DJ-Pulte und sowas, und diese Menschen, die probieren das natürlich auch aus, also auch ein Hochzeitsmusiker aus dem kurdischen Diyarbakir zum Beispiel, der probiert das dann aus, aber die Menschen wollen ja trotzdem zur kurdischen Musik tanzen, und die versuchen das dann mit einer Elektrobalama und einem Keyboard oder mit einem Schlagzeug. Und da entstehen ganz, ganz verschiedene neue Wege, die zum Teil manchmal so ein bisschen seltsam klingen, weil die Leute das natürlich einfach irgendwie machen und selbst lernen meistens. Aber es entwickelt sich trotzdem so ein kleiner elektrischer Stil in dem Sinne. Und Rap-Musik ist natürlich ein breites Thema. Und da gibt es eigentlich nie Grenzen, finde ich. Und es hängt einfach nur von, in der Türkei ist es meistens so, dass es vom persönlichen Interesse abhängt, Wobei ist es ja eigentlich überall in der Welt so, finde ich. Also, ne, wenn man jetzt, ich meine, dass ich mich in indischer Musik interessiere, hat ja weder mit meiner Herkunft zu tun, noch mit Deutschland oder, ne, wenn man es streng nimmt. Und das ist, glaube ich, einfach nur das persönliche Interesse, was geweckt wird, wenn man irgendwie das lernen möchte oder wenn man einfach fasziniert ist von diesen Klängen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Musik gesprochen und auch schon über die Lehre, also du als Dozent. Wenn wir in diesem Feld bleiben und ich jetzt so eine ganz große Frage stelle, nämlich was ist denn deine Rolle oder deine Position in der Gesellschaft hier in Deutschland? Was fällt dir dazu was ein?
Ja, also ich habe wirklich das Glück, dass ich diese ganzen verschiedenen Kulturen sehr nah erleben durfte. Ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen und bin hier zur Schule gegangen und habe mein Abitur gemacht und dann die Hochschule und alles. Das heißt, meine ganze Kindheit und Jugend ist deutsch. Ich komme aber aus einer kurdischen Familie, kenne also diese ganzen Probleme aus oder bestimmte Probleme, die es in vielen verschiedenen Gesellschaften geben kann. Hinzu kommt, dass ich aber in meiner Kindheit kein Kurdisch gelernt habe, sondern auf Türkisch aufgewachsen bin. Also meine Muttersprache ist Türkisch, obwohl ich Kurde bin. Und das ist kein Einzelfall zum Beispiel. Das ist auch eigentlich eine gesellschaftliche Sache, die entstanden ist. Und ich habe eigentlich gelernt, dass man interkulturell sein kann. Also es ist auch gar kein Nachteil. Es wurde jahrelang auch darüber gesprochen. Ja, fühlt man sitzt so zwischen den Stühlen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich auf allen Stühlen gleichzeitig sitze. Und ich glaube, dieses Gefühl kann man auch sehr, sehr gut vermitteln. Und das sehe ich so als meine Hauptaufgabe, dass man sich nicht irgendwo auf der Welt auf jeden Fall fremd fühlen muss, sondern man kann und sollte sogar mit seiner vollen Persönlichkeit überall dabei sein können.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ich danke auch.
Tausend Dank, dass du hier warst, und wir sehen uns im Workshop wieder.
Ja, super, danke.
Tschüss.
Tschüss.